Kilometerfresser! Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr hört, oder?
Wann ihr immer hört oder zuschaut. Wir sind ja ein vielschichtiger Podcast.
Und heute mache ich ausnahmsweise mal den Taxichauffeur für den Jonas hier.
Vielen, vielen Dank. An der Stelle muss man wirklich, also jetzt direkt hier Vorschusslorbeeren für Tarek. Der ist heute früh extra ohne Frühstück, hat er sich aufgemacht, hat mich hier in der Nähe von Augsburg abgeholt, weil wir wieder einen IAA-Tag haben und wir dachten, wir können dann gleich Podcast aufnehmen. Also ich habe dich so ein bisschen überzeugt. Ich habe gesagt, ja, Tarek, dann könntest du mich holen und wir könnten gleich Podcast aufnehmen, weil ich muss in München den BMW mitnehmen heute. Und dann hätte ich mich heute früh in Zug gesetzt und mit Tarek hier ein Stück zu fahren.
Das mache ich aber nur, weil du das willst. Ne? Also 2 Stunden opfern hier, nur weil du das willst.
Das ist ja nur eine Stunde. Die zweite ist ja der Podcast. Das ist ja kein
Opfer. Stimmt.
Muss man ja. Okay. Und so habe ich es ja auch verkauft. Und für euch heißt es, wir haben jetzt 44 Minuten Fahrzeit, 44 Minuten Podcast.
Also
wenn wir genug schon mal haben.
Jetzt könnt ihr schon mal Pause drücken und euch schon mal ein Käffchen holen oder Tee oder whatever. Ja, Mann, heute ist Montag. Mhm. Ne? Heute fängt die IAA offiziell an in den Messhallen und ab morgen gehen die Open Spaces los.
Wir sind aber schon gefühlt seit 2 Tagen jetzt so richtig im IAA-Fieber drin. Ihr seid Freitag angereist und Samstag hatten wir das Community-Treffen. Das können wir ja kurz vielleicht.
Das war so genial, Leute. Nochmal an alle, die da waren. Das war so cool.
Ich mache mal aus, nicht, dass die Leute falsch fahren.
Ich werde mich aber verfahren. Ich werde mich verfahren. Und ich kann nicht ohne Naviton fahren.
Ich sag dir das dann.
An alle, die da waren, es war ein Riesendank an alle, die nicht da waren, die haben was verpasst.
Die haben definitiv was verpasst. Also nicht nur, weil wirklich coole Leute da waren und man echt gute Gespräche hatte, wir hatten gar nicht die Zeit, mit jedem zu sprechen, aber es ist halt immer so, ne? Wir waren auch, ich glaube, wir haben an dem Tag Hallo und Tschüss gesagt, das war's, weil wir, jeder stand irgendwo so, teilweise waren auch du und Nas dann getrennt und jeder hat so mit irgendwem sich unterhalten.
Ist aber
das
immer
war,
so.
Das war aber mega cool.
Das war super.
Jeder hat so ein bisschen was erzählt, wie es zur Immobilität kam. Es waren viele spannende Autos da.
Das wiederholen wir ab jetzt jedes Jahr.
Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht wirklich nicht in diesem so oft, wie ihr Community-Treffen macht, aber dass die Kilometerfresser
können. Nee, als Kilometerfresser, also mit dir machen. Dabei genau. Dann nochmal.
Das ist doch eigentlich ganz cool.
Das wäre super.
Und es hat echt Spaß gemacht. Also
wir hatten schönes Wetter, wir hatten tolle Autos dabei, wir hatten Lucid dabei, wir hatten alles eigentlich
Maserati
dabei.
Maserati war da, genau. Vielen Dank da nochmal an Dominik Lux, dass der mit dem Maserati hinkam. Das war richtig cool.
Mit dem habe ich eine Spritztour gemacht.
Also der Hingucker, ich bin auch eine Runde gefahren.
Ey, cool.
Das war der Hingucker, ey. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, ansonsten die Community, ne? Klasse. Ansonsten, wir sind ja gefühlt nur am Drehen, Jonas. Nur am Drehen, am Drehen, am Drehen. Stress pur, aber Stress, was Spaß macht.
Ja, aber auch so Stress, dass man gar keinen Überblick mehr hat.
Nein,
so, gestern unterhalten wir uns beim Mittag so, ja, wann ist jetzt eigentlich Embargo von dem? Ja, es ist morgen. Und dann gucke ich
sicher?
So, nee, das kann ich gar nicht morgen. Oder dann habe ich gesagt, so, nee, heute kommt ja noch ein Video. Und ich so, niemals heute, warte mal. Das dachte der 8. Dann sagt er, doch, der 8. ist heute. Und ich so, nee, warte, da haben wir nachgeschaut. Nee, der 8. ist morgen. Also wir kommen wirklich komplett durcheinander. Wir sind froh, wenn wir keine Embargos brechen, wenn alles gut eingestellt ist. Und es ist natürlich auch für euch schön, gestern auch einer bei mir geschrieben, gerade so das ID-Cross-Video durchgeschaut. Jetzt ist schon das GLC-Video online.
Ja, genau.
Rechts geht's. Und es ist halt wirklich so, wir hauen halt gerade richtig gut raus. Für meinen Teil zumindest, im Oktober werden deswegen weniger Videos kommen, einfach weil das jetzt gerade so viel war. Also zum einen, man kann gar nicht so viele Videos nochmal machen, dann auch im Oktober, aber zum
unmöglich.
Anderen auch einfach da nochmal wieder ein bisschen runterkommen und nicht mehr so viel.
Und überleg hasseln. Mal, Jonas, wir waren auch nicht überall eingeladen.
Ne? Nein, gar nicht.
Hätten wir jeden Pre-Slot wahrnehmen müssen, so wie der Thomas zum Beispiel von Autogefühl. Ja. Ich weiß nicht, wie der Thomas das organisiert, Mann. Das ist unmöglich. Ist echt,
ich meine, der Vorteil ist, die haben das ja wirklich über einen längeren Zeitraum schon gestreckt. Also die haben ja tatsächlich, ich meine, der BMW-Termin, wo ich war für den EX3, der war vor über einem Monat.
Oh.
Und also die haben das schon sehr gestreckt. Hat natürlich den Nachteil, wenn du für einen Monat vorlaufst, auf Termine bist, kommt in der Zeit davor weniger. Ich weiß, der Thomas hat auch ein Video gemacht, da hat er so erzählt, was jetzt in den nächsten Wochen kommt und hat halt auch erklärt, hey, aktuell passiert gerade ein bisschen weniger, weil wir so viel drehen, was erst zur IAA kommen darf und hat da natürlich auch Vor- und Nachteile.
Ach so, und Mercedes, mein erstes Mal in Mercedes, eine Einladung, ein Video. Endlich konnte ich die Leute da kennenlernen. Ey, super nettes Team.
Echt
super nett. Ich bin voll schockiert,
ja,
Mann.
War für mich auch das erste Mal, war witzig, weil wir den Slot ja direkt nacheinander hatten. Dann haben wir da so ein bisschen Überschneidung gehabt, konnten uns mit Leuten unterhalten und auch bei der Abendveranstaltung. Also die sind wirklich mega nett gewesen.
Und lass doch mal ein bisschen Insider-mäßig hier plaudern. Wir durften den Mercedes, jeder von uns hatte nur 30 Minuten. Mhm. Gefühlt waren es bei mir nur 10 Minuten. Ne? Und das war auch knapp so 3 Stunden oder 4 Stunden vor der Weltpremiere.
Ja.
Also das heißt, wir mussten drehen, wir mussten direkt vor Ort schneiden, hochladen, Thumbnail machen und alles.
Und da, es gibt ja immer so Staffelungen, also es gibt ja für viele Termine diese Vorabtermine, wo wir jetzt auch oft waren, wo wir zum Beispiel bei Volkswagen waren, für den ID.4, du jetzt für den Cupra. Da gibt es immer so Termine, wo man schon mit einem gewissen Vorlauf hin kann. Und manchmal gibt es dann aber halt so spontan, wie jetzt bei Mercedes, die Möglichkeit, dass man halt kurz vor der Premiere nochmal ans Auto darf, um da schon mal was zu filmen.
Und an dieser Stelle mein Aufruf an alle, die jetzt zuhören, die uns mögen. Bitte Leute, unterstützt unsere Mercedes-Videos. Vor allen Dingen meiner ist voll am Abkacken. Alle. Warum, weiß ich nicht. Bitte geht rein, klickt rein, schaut es euch eine Minute an und lasst einen Daumen da. Es ist mein erstes Mal bei Mercedes. Ich darf mich nicht blamieren. Keine Ahnung. Vielleicht wird's ja noch. Es ist ja erst gerade mal 15 Stunden her, das Video.
Ja.
Aber geht bei uns beiden rein, lasst eine Minute laufen, gebt uns einen Kommentar bei dem GLC-Video. Bitte, 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 ganz wichtig.
Und das gilt für alle IAA-Videos, weil vielleicht ist auch mal was dabei, wo man sagt, ah, jetzt schon wieder ein Konzept oder irgendwas. Aber es ist halt sehr viel Zeit und Aufwand, der da reinfließt. Und um in den Studiotermin zu kommen, da kommt halt nicht jeder hin. Also gerade jetzt auch bei Mercedes waren nicht so viele Leute davor
im Studio. Ganz wenige, ganz wenige.
Und dann da ein Video machen zu dürfen, ist halt schon wirklich cool. Und wenn das dann nicht so funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering, dass man da nochmal hin kann. Genau. Oder dann auch für eine Fahrveranstaltung, was dann vielleicht mehr viele deutlich mehr interessiert. Weil klar, beim Studio, du kannst immer nur eine gewisse Anzahl an Infos sagen, weil du kannst nichts erfahren, ertesten. Du kannst mal hier unten irgendwie hinklopfen und sagen, oh, hart, und das war's. Aber viel mehr passiert nicht. Mhm. Und da ist ja eine Fahrveranstaltung viel interessanter und da ist es halt dann nochmal schwieriger.
Ja, auch und wenn ich dann wochenlang vor allen Dingen Terror mache mit E-Mails und dies und das, und dann werde ich eingeladen und dann gucken sich das nur die wenigsten an, dann kriege ich, also dann war's das.
Wo wir uns auch schon mal drüber unterhalten haben, diese Erwartungshaltung, die man selber an sich hat, und wo man auch immer das Gefühl hat, dass man für andere was erfüllen muss, weil die einen ja eingeladen haben.
Ja,
so. Und da wäre es natürlich cool, wenn ihr uns da einfach supportet.
Eben.
Aber lass uns doch kurz über den GLC quatschen. Also es ist einiges zu quatschen. Wir müssen heute über den iX3, den GLC.
Wir haben ja
den,
Zeit.
Den ID Polo haben wir schon gequatscht.
ID Polo, ID Polo GTI.
Genau, aber die haben wir schon besprochen in der letzten Folge. Wir können aber noch über den
ID Cross.
ID Cross
und sprechen. Den Innenraum.
Und den Innenraum, das vor allem. Und wir dürfen über diese Cupra-Studie noch sprechen, wo du warst, und eine Hyundai-Studie.
Aber warte mal, wann geht Cupra online? Heute. Wann geht Cupra online? Heute.
Heute Abend.
Also heute ist Montag. Also es ist jetzt Montag, aber ihr hört das am Donnerstag. Das heißt, ich kann über den Cupra Tindaya reden. Ne?
Genau, und wir dürfen auch über den
Moment,
über das Hyundai.
Moment, ich sitze in einem S6 Sportback. Und ich habe dem Jonas gerade gesagt, der hat zu Hause ein A6 e-tron Quattro Kombi stehen, also Avant. Und ich habe ihm gerade gesagt, dass der Avant von der Form her wirklich besser aussieht als der Sportback.
Wir sind bei mir am Haus vorbeigefahren und dann stand der Avant so, dass das Heck quasi bei Tarek im Rückspiegel war. Und dann hält er nochmal und ich denke, hey, was ist jetzt? Und dann guckt er rein und sagt, der Avant gefällt mir besser. Ich, nein. Und Tarek sagt ja seit Monaten, dass ihm der normale deutlich besser gefällt. Und da dachte ich mir auch so, alles klar. Ah, hier, ich höre schon wieder Audi-Sound.
Audi-Sound ist bei mir an und sei froh, dass er nicht ganz laut eingestellt ist. Ich kann ihn auch lauter stellen.
Da muss man noch bereden, du hast mir die Tage geholfen für die automatische Rekuperation. Die habe ich vergebens gesucht.
Aber die ist auch wirklich
passiert. Und gestern war die ausgegraut einfach. Gestern war die einfach nicht mehr verfügbar aus nichts. Okay. Weiß auch nicht, vielleicht irgendwas mit den
Abstand. Nicht verfügbar oder?
Die war ausgegraut und stand da nicht verfügbar.
Sehr interessant.
Ja, aber wahrscheinlich, weil die, vielleicht waren die Radarsensoren blockiert und darüber läuft es ja auch ein Stück weit. War ganz komisch.
Wir haben genug über Audi gequatscht. Eben. Jetzt lass mal anfangen. Womit sollen wir beginnen?
Lass uns chronologisch anfangen. Erst wurde letzte Woche der iX3 vorgestellt.
Da war ich nicht eingeladen, weil BMW bin ich immer noch irgendwie nicht existent. Erzähl du.
Da kann ich sehr gerne reinspringen und zwar iX3 von BMW startet ab 68.000 Euro. Als Allrad-Variante mit 108 Kilowattstunden Akkukapazität netto, also nutzbar.
Krass.
400 kW DC-Charging in 21 Minuten von 10 auf 80. Das ist derselbe Ladewert wie der Q6
Volt.
Auf 800 Volt, aber halt mit 14 Kilowattstunden mehr Akkukapazität. Komplett neues Interieur, was serienmäßig ist. Es gibt keine Unterscheidung. Du hast immer ein Fensterwurzeldisplay. Das heißt, unter dem Fenster vorn, im Knick quasi zur Motorhaube, ist ein riesiges Head-Up-Display, was sich von links bis rechts zieht, was du frei konfigurieren kannst und was das Fahrerinfodisplay, den Tacho, ersetzt. Und dann gibt es dazu noch so eine Art Parallelogramm-Mittelscreen. Und das ist aber serienmäßig.
Weißt du, was das für mich bedeutet? So eine Akkukapazität bei so einem, jetzt nicht einem riesigen Auto, ist ja kein X7 oder so.
Ja, aber ist trotzdem fast 4,80 lang.
Ja, aber ist okay, alles unter 5 Meter ist heutzutage eher nicht kompakt. Riesig. Aber was ich sagen will, Jonas, das heißt, mit diesem Auto sind auch im Winter mit Sitzheizung, mit Massage und Wärmepumpe, bla bla bla, auch Reichweiten von mindestens 500 Kilometern drin.
Voll. Und das heißt, nach WLTP kommt dieses Ding als Allrad und als nicht ultra aerodynamisches SUV auf über 800 Kilometer.
Ja, also lass uns von 600 ausgehen. 650, das ist dann real.
Und vor allem heißt das auch im Sommer realistische 500 Kilometer auf der Autobahn mit 130. Da würde ich Handschuhe ins Feuer legen.
Locker.
Und das ist halt krass. In einem SUV, krass. In dem SUV. Und für 68.000 Euro, weil der Audi, weißt du, wo der liegt? Der Q6?
Preislich?
Als Quattro?
Preislich meinst du, mit gleicher Ausstattung?
Ja.
120?
Nee, nicht gleich. Die Basis. Also wenn du wirklich nur die Basisausstattung nimmst, Audi Q6 versus iX3, kostet der Q6 aktuell 75.000 Euro.
Ja.
Und der iX3 kostet 68. Das heißt, das ist 7.000 Euro Unterschied. Bekommst du bei BMW schon dieses ganze Infotainment-Zeug, wobei Audi hier Beifahrerdisplay optional ist und sowas.
Aber
und du hast ja 14 Kilowattstunden mehr Akku.
Jetzt muss ich als Audi-Mensch nochmal Einspruch einlegen.
Audi-Mensch. Jetzt bumpert es wieder beim Tarek im
Herzen. Einspruch einlegen. Du weißt selber, was Audi für mega krasse Leasingangebote raushaut.
Aber wir wissen auch beide, was BMW für Leasingangebote
raushaut. Das stimmt auch. Und der BMW ist keinesfalls schlechter.
Also deswegen, und rein vom Bruttolistenpreis ist das schon krass. Also,
ja, Mann. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja natürlich dein Video gesehen und ein paar andere Bilder. Und ich habe ihn gestern hier am Odeonsplatz live gesehen oder Opernplatz in München. Das Ding sieht gut aus. Mhm. Das Ding sieht echt gut aus. Es hat ein gefälliges Design. Es ist halt futuristisch, eckig, kantig, aber auch nicht zu robotermäßig gemacht. Und ich weiß, da spaltet sich die Nation. Zumindest noch nicht live drin gesessen. Aber ich finde, das Dashboard, das neue System mit dem Lenkrad und das M-Lenkrad sieht nochmal tausendmal besser aus. Aber allgemein richtig gut geworden. Sehr gut, BMW.
Ja, du musst dich morgen mal reinsetzen. Da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Auch so vom Look and Feel, auch mit diesen Displays und so. Das wird sehr, sehr spannend. Und
werde ich machen, auf jeden Fall.
Das wird auf jeden Fall eine...
So, jetzt hau ich mal den Tempomaten auf 150.
Nee, du musst ja auf 120 hauen.
Ah, jetzt ist schon 120 hier. Oh.
Aber es ist nicht mehr lang, vorne darfst du raus.
Okay.
Auf jeden Fall, ich finde, das ist wirklich ein gutes Package. Und BMW hat den Frunk zurückgebracht. Und damit haben jetzt quasi alle Autos im Segment einen Frunk. Der Q6 hat einen Frunk, der BMW iX3 und auch der neue GLC.
Und da kannst du vielleicht erstellen. Jonas, noch eine gute Nachricht. Der i5 wird ja ein Facelift bekommen, auch mit dem gleichen System. Ja,
alle BMW-Modelle, die ab sofort rauskommen, als Facelift, als Neues, als was auch immer, bekommen dieses Infotainment. Manchmal mit kleineren Zoll.
Aber
klar, du kannst nicht so 16
Zoll. Wird der i5 auch die Ladetechnik bekommen?
Nein. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du hast die neue Plattform, das ist die neue Klasse. Da kommt jetzt dann der 3er BMW nächstes Jahr, der jetzt getarnt gezeigt
wurde. Der 1er.
Dann kommt wahrscheinlich der 1er irgendwann auf der Plattform. Und du hast halt den iX3. Das ist die Plattform. Dann muss es natürlich darauf noch eine größere Plattform irgendwann geben. Aber der i5 ist ja Ersteinsätze, also der ist ja noch kein Facelift, kein gar nichts. Das heißt, die werden den jetzt nicht sofort auf die neue Plattform liefern.
Ja, okay.
Also
okay.
Meine Meinung, ich habe da keine Insider-Infos oder irgendwas. Das ist einfach nur mein
Aber die Ansatz. Könnten ja theoretisch trotzdem mit der Ladekurve vom i5 nochmal spielen, softwaretechnisch.
Ja, könnten stabiler halten, aber dadurch, dass es ja weiterhin nur 400 Volt ist, wirst du jetzt immer noch an Limits
kommen. Apropos 400 Volt, sollen wir zum Mercedes springen?
Ja, da kannst du
gerne anfangen. GLC, wichtige Mitteilung in der Pressemitteilung gestern. Länderspezifisch gibt's ein DC-Wandler. Das heißt, ihr könnt, nachdem alle beim CLA aufgeschrien haben, könnt ihr mit dem GLC zumindest auch an den alten Triple Chargern, also 400 Volt Ladesäulen laden.
Und das bekommt ihr auch der CLA.
Bekommt der CLA.
Also da haben die sich wirklich so in Ei gelegt, ganz ehrlich, dass sie das so schlecht verpackt haben und dass das so ein Aufschrei war, hätten die sich komplett sparen können. Einfach sagen, hey, optional, wer das möchte, 400 Volt Wandler oder für die und die Märkte, wo wir wissen, es macht noch Sinn, gibt's den. Aber sich da so selber ein Bein zu stellen.
Ich fand aber diesen Aufschrei schon ein bisschen übertrieben.
Naja, ich verstehe es schon, weil du hast ganz oft halt innerstädtisch Ladesäulen, die nur auf 400 Volt laufen. Du hast ganz viele diese früher mal Triple Charger, die jetzt so 100 oder 50 kW können, die einfach auf 400 Volt laufen. Und damit, und du musst halt dann wieder, du fängst ja wieder an. Der Verkäufer muss dem Kunde wieder erklären, aber du kannst nur den Ladesäulen laden. Wie clever ist dann das System? Weiß das dann wirklich, nur 400 Volt Ladesäulen werden angezeigt? Oder hast du dann, wie jetzt hier im Navi, eine 150 kW, fährst hin, hups, kannst nicht laden? Also das ist ja wirklich, das macht so einen Rattenschwanz einfach, der da zusätzlich noch kommt, den du sparen kannst.
Absolut. GLC, so, neuer Kühlergrill, beleuchtet, dann Mercedes-Stein, Stern.
Stein.
Beleuchtet, neue Optik.
Neue Scheinwerfer mit Sternen.
Ja, beleuchtet. Scheinwerfer mit Sternen, Rückleuchten. Also überall, ich sehe den Sternenhimmel. Und gut, davon kann man halten, was man will. Jetzt unter meinem Video, die ersten Kommentare waren tatsächlich eher 70-30 positiv.
Hör auf. Bei mir waren ultra viele, die gesagt haben, gib dem Sprinter seinen Grill zurück.
Oder Audi. Viele haben auch gesagt, Audi will seinen Grill zurück.
Ja, es war sehr kontrovers. Man muss den ja nicht beleuchtet nehmen. Und zum Beispiel der rote GLC, der gestern da stand, sah deutlich besser aus, weil der nicht so ein, das ist ja fast so ein invertiertes, helles Silber gewesen, in dem das Standardmodell vorgestellt wurde.
Ja.
Den gab es dann auch in Dunkel, da war das schon besser und
Übrigens, kannst du dir vorstellen, Mercedes bietet jetzt AMG Line und der Rote hatte AMG Line Plus. Ja, das also ist ein, auch dieses ja, AMG-Paket, einmal ja oder nein, gibt es nicht mehr. Es gibt AMG-Paket, AMG-Paket Plus und demnächst gibt es noch AMG-Paket Platin,
Pro Plus Ultra.
Gold und was weiß ich und Porno und was weiß ich.
Aber ey, das ist ja bei BMW auch so. Da gibt es das M-Paket und das M-Paket Pro.
Oh Mann, warum? Ja,
weil die dann nochmal Unterscheidung machen. M-Paket hat diese Exterieurumfänge, aber da ist die Niere zum Beispiel noch in diesem Dunkelgrau.
Nein,
wenn
trotzdem.
Du aber wenn du die Niere dann schwarz haben willst, brauchst du das Pro.
Wie ist das bei Audi? Audi gibt es auch S-Line.
S-Line, fertig. Ende. Aber Audi hatte früher S-Line innen und außen unterschieden. Da weiß ich nicht, ob das jetzt noch ist. Okay. Also du konntest quasi innen Basis haben, aber außen sah sportlich aus. Das war auch Quatsch. Das weiß ich nicht, ob sie das noch haben. Da müsste man mal im Konfigurator okay. schauen.
Naja, auf jeden Fall. Aber der GLC bietet immerhin optional 22 kW, hat ja eine super Ladezeit von 330 kW im Peak, ist jetzt gegenüber dem BMW
und
nicht so
23
viel,
ne? Minuten.
Von 10 auf 80 allerdings nur in Anführungsstrichen 94 kWh nutzbar.
Genau, aber das ist identisch zum Audi Q6. Das heißt, du hast jetzt Q6 und GLC in einem Segment und dann drüber den iX3. Und was ich spannend fand, der GLC ist 8 cm länger als der Verbrenner GLC,
ja, weil mehr Radstand.
Der wird weiterhin verkauft werden und der ist halt fast 10 cm länger als der iX3 und als der Audi Q6. Und das ist halt krass, weil du bist eigentlich, obwohl du im Segment gleich bist, bist du halt von der Länge schon wieder in einem Segment, wo du bei BMW den iX nehmen müsstest.
Der Mercedes bietet dabei mehr Kofferraum mit bis zu 1730 Litern.
Ja, aber hochgestellt nur 570 und das sind gerade mal 50 Liter mehr, dafür, dass du 10 cm mehr Auto hast.
Okay.
Gut. Dafür hat er einen riesen Frank.
Der Frank ist 128 Liter Frank, crazy. Ja. Und wie sich der Frank öffnet.
Das
und schließt. Ja. Das ist nochmal
hammergeil. Das verraten wir vielleicht nicht, sondern dafür müsst ihr das Video schauen.
Ja, Mann, schaut euch das Video an. Und wie war das beim Anhängelast? Beim Mercedes 2,4 und BMW?
2,2.
Ah, siehst du, da haut Mercedes nochmal einen rauf, drauf.
Nochmal ein bisschen mehr.
Naja, gut.
Wie hat denn dir sonst optisch gefallen?
Optisch würde ich natürlich zu BMW tendieren, aber ich muss sagen, innen hat Mercedes, also wird Mercedes seine Kundschaft sehr glücklich machen. Vor allen Dingen haptisch hat sich das Auto wirklich grandios angefühlt.
Ja.
Sehr hochwertig, sehr luxuriös, muss man nun mal so sagen. Die Sitze, das Sitzgefühl, die Handyschalen. Die Sitze
haben sich richtig gut angefühlt, also allein vom Sitzkomfort.
Die induktiven Handyschalen, die haben sich richtig belüftet gut angefühlt.
Belüftet und mit sonstigen Funktionen.
Genau. Und nee,
weil also das Massage Auto mal macht echt... Ist mich gerade ausgefallen.
Massage? Ja, ich weiß, Massage brauche ich jetzt nicht.
Alles nicht? Gut. Okay.
Du bist ja dabei. Ja. Nee, also Mercedes bitte nicht unterschätzen. Gerne könnt ihr auch, wenn er mal verfügbar ist, und das ist ja auch ein Pluspunkt für BMW, der BMW ist ab sofort bestellbar.
Ja, das ist krass. Mit dem Moment, wo die Videos online gingen, war der bestellbar, dann hat man auch den kompletten Konfigurator sehen können. Da wollte ich noch mit ein, zwei Punkten zu dir sprechen. Zum einen, nochmal kurz beim GLC zu bleiben, bevor wir zu dem iX3 kommen. Der GLC hat ja dieses neue Interieur mit diesem bis zu 1 Meter langen Touchscreen, der Hyperscreen,
genau.
Super Ultra, Brain, was weiß ich was. Wie findest du das im Vergleich zu dem? Weil wir sitzen jetzt hier
beim Audi.
Du hast diese zwei Displays und noch ein Beifahrerdisplay und bei Mercedes ist quasi ein komplettes. Was findest du besser?
Hier ist das etwas mehr fahrerorientiert.
Ist höher, ne?
Das ist hier curved. Wir haben ein curved Display und schau mal, das Navi-Display ist, schaut mich ein bisschen mehr
an. Ja, ich kann manche sagen fast...
Also das habe ich als Kind schon mehr gemocht. Mhm. Das war zum Beispiel früher beim E30 BMW genauso. Da war das Cockpit fahrerorientiert. Und das holt mich dann auch leider mehr ab. Also hier beim Audi holt es mich mehr ab.
Okay.
Es ist fahrerorientierter. Mhm. Das ist halt wie ein Cockpit. Bei Mercedes alles schön breit und das gefällt mir zum Beispiel beim Hashtag 5 auch nicht. Nur schön gerade. Oder bei den ganzen Chinesen, zum Beispiel der G9 von Xpeng auch so.
Drauf,
einfach nur geradeaus so eine Leinwand. I don't know.
Was ich aber bei Mercedes krass finde, ist, dass sie halt mit diesem super Hyperscreen ein Displaypanel haben, was von ganz links in der Tür bis ganz rechts in der Tür läuft und halt wirklich alles darstellen kann. Da ist sowohl das Fahrerinfodisplay als auch der Mittelscreen und auch das Beifahrerdisplay komplett integriert. Kostet zwar Aufpreis, wissen wir nicht wie viel, aber es gibt's. Und das finde ich relativ krass. Und du hast dort Mikro-LED-Technik.
Mhm.
Das heißt, du hast die schwarzen Werte sind wirklich schwarz, nicht wie hier, wo das dann so leicht grau noch leuchtet, gerade wenn du so verschiedene Elemente hast. Mhm. Das macht schon einen Unterschied.
Nein,
man muss aber sagen,
hochwertig.
Das ist nur optional. In der Basis sieht es nämlich aus wie im Hashtag 5. Da hast du dann so eingekastete einzelne Displays innerhalb von diesem Rahmen.
Das Bild habe ich noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch nicht, gibt es wahrscheinlich auch noch gar nicht. Mhm. Aber das war das, was sie uns gesagt haben. Und da muss ich dann sagen, ist schon schade, wenn du da dann solche Unterscheidungen nochmal machst. Aber klar, der Hyperscreen wird halt kosten.
Mhm.
Aber zum BMW, was ich noch sagen wollte, die haben diese neue, diese, wie heißt das, Autobahn Plus oder dieses...
BMW?
Ja,
dieses Assistant Plus.
Den haben die jetzt neu eingepreist. Bisher hat er 1000 Euro gekostet und du hattest den. Jetzt, halte ich fest, du zahlst 1500 Euro, dafür hast du den Assistant Plus und auch den gibt es auch für die Stadt. Gleiches Konzept, darf auch in der Stadt fahren. Dieses Paket kostet 1500 Euro, einmalig, für 2 Jahre.
Oh, Leute.
Und Achtung, warte, da hörst du nicht auf, für 2 Jahre. Du kannst aber am Ende der 2 Jahre kostenlos über den Connect Store weitere 2 Jahre verlängern. Wahrscheinlich, dass du schon mal verstanden hast, wie es funktioniert. Und danach kannst du schön jährlich dafür zahlen.
Das heißt, die Gebrauchtwagenkäufer, so, wenn man die nach 3 Jahren als Leasingrückläufer holt, dann ist man der Gearschte. Das heißt, man muss außerhalb des Kaufpreises, zusätzlich zum Kaufpreis eines Gebrauchtwagen, nochmal alle Extras sich freikaufen.
Ja, was ich halt da so bescheiden finde, ist, also ich finde das ja nicht schlecht, wenn du im Nachhinein Extras freikaufen kannst, weil du gibst die Möglichkeit, ein gebrauchtes Auto, egal wie es ausgestattet ist, zu kaufen und du kannst es dir im Nachhinein für dich nochmal konfigurieren. Weil zum Beispiel Audi bietet es ja auch an, aber die haben die Möglichkeit monatlich, halbjährlich oder Lifetime. Das heißt, du kannst auch sagen, ich zahle jetzt für irgendeine Funktion, dass ich hier statt 10 ambiente Beleuchtungsfarben 50 haben will, zahle ich halt entweder monatlich 2 Euro oder ich zahle einmal 200 und dann habe ich es für immer.
Genau.
BMW geht jetzt aber den Weg. Ich zahle einmal den Preis und dann zahle ich trotzdem nochmal. Das ist doch, also weiß ich nicht, das finde ich nicht so clever.
Nein. Ja, clever ist nett ausgedrückt.
Ja, das, also es ist auch überhaupt
du nicht. Du willst noch eingeladen werden, ich verstehe.
Nein, es ist von der Warte her, dass man diese Optionen bietet. Ich habe auch in meinem BMW-Video, da wusste ich noch nicht, dass das ist, habe ich gesagt, ich finde, dass die Funktionsweise, im Nachhinein das freischalten zu können, finde ich super. Weil BMW hat gesagt, dass alle Assistenzsysteme immer verbaut sind und es nur darauf ankommt, was du dann im Nachhinein noch freischalten willst. Also du kannst heute einen nackten BMW kaufen und du kannst dir in 2 Jahren dieses Assist Plus dazu buchen. Das finde ich halt cool. Mhm. Aber nicht, wenn du einmal Geld dafür ausgibst und dann nochmal dafür zahlen musst.
Also es kommen spannende Zeiten auf uns zu. Das heißt, später, wenn man sich einen Gebrauchten holt, muss man nicht nur darauf achten, wie der Akkuzustand ist, sondern auch, welche Extras muss ich noch freischalten und noch zusätzlich drauf bezahlen. Und das wird die Preise drücken.
Es macht es halt komplexer auch nochmal.
Ja, das macht es komplexer und man muss dann, das wird die Preise drücken. Ist so.
Und was ich noch, das zweite noch mit BMW, die haben jetzt eine DC-Wallbox rausgebracht für bidirektionales Laden.
Ja.
Die kann 11 kW oder optional 19, aber die 11 kW-Variante kostet nur 2000 Euro. Und 2000 Euro für eine Wallbox klingt viel, aber das ist halt eine DC-Wallbox, die ab dem Moment, wo ihr den iX3 vor der Tür stehen habt, Vehicle to Grid kann.
Also das heißt, Strom wieder ins Netz zurückspeisen.
Genau, du brauchst einen Stromvertrag gemeinsam mit E.ON, das ist aktuell das Pilotprojekt, dort musst du einen Stromvertrag haben und dann kannst du deinen Strom an E.ON quasi wieder verkaufen.
Und apropos DC-Kabel oder AC-Kabel, völlig egal, falls ihr auf der Suche nach AC-Ladelösungen seid, ja, ob Mini-Wallbox, Home-Wallbox
oder mein einfach Ladekabel, ne?
Mein langjähriger Werbepartner schaltet jetzt auch bei den Kilometerfressern rein und einen riesen Dank für die Unterstützung. Ich rede natürlich von MT-Go und ihr bekommt zumindest mit meinem Rabattcode noch.
Ich glaube, wir werden den gleichen dann auch nochmal einfach für die
Kilometerfresser machen. Nimmt einfach meinen Rabattcode ElectroBice10. Da bekommt ihr 10% Rabatt auf alle AC-Ladelösungen bei MT-Go. Wie gesagt, ihr bekommt da auch DC-Ladelösungen. Ihr müsst nur in der Internetseite mal reinschauen.
Gibt es DC-Ladelösungen
auch? Ja, gibt es auch.
Das wusste ich gar nicht.
Ja,
das kann mir zu Hause eine DC-Schnellladestation.
Habe ich mal vorgestellt bei denen. Das ist wirklich krass. Du kannst sogar eine mobile auf Rädern eine DC-Ladestation. Auf cool. Rädern,
der so kann für mit Fahrveranstaltungen so
werden. Ja, mit 50 kW.
Krass. Also, wenn ihr auch an sowas Interesse habt, dann schaut gerne unterhalb des Videos vorbei und unterhalb des Podcasts. Wir packen euch bei beiden
rein. Super. Also, MT-Go, Leute, ganz wichtig.
Nochmal zum GLC. Wie ist dein Gesamteindruck? Jetzt ist ein Tag vergangen, wir haben gestern beide
kurz modern. Schauen können. Er wirkt modern. Ich finde einige Kommentare sehr unfair. Mercedes hat an vielen richtigen Stellen nochmal nachjustiert, wie zum Beispiel ein Riesen-Frank-Anhängelast und dann hier dieses Haptische. Es gibt wieder Knöpfe, wichtige Knöpfe und Drehregler. Es sieht alles...
Auch am Lenkrad, das würde ich
auch freuen. Am Lenkrad, genau. Es ist ein Mercedes, was sich wie ein Mercedes anfühlt. Es ist keine billige Plastikkiste, um Gottes Willen. Natürlich hatten wir aber auch die treueste Ausstattung da.
Ja, voll.
Ja, muss man ja auch sagen.
Ist natürlich immer so, ne?
Ja, genau. Und abwarten und noch will ich mich nicht festlegen, aber ich denke mal, das Luftfahrwerk und so weiter, das wird grandios arbeiten, wie man es halt kennt. Und die Assistenzsysteme, man kennt es ja. Ach so, Moment, eine wichtige Sache. Jonas, jetzt kommt's.
Hast du was
der Mercedes kann etwas nicht, was der BMW unter anderem kann.
Was?
Der Mercedes kann mir die Routenplanung nicht nach meinem Wunschanbieter machen. Ihr könnt in den Filtereinstellungen dem Auto nicht sagen, navigiere mich von Köln nach München bitte nur mit EMBW oder nur mit Aral, weil ich da mein Abo habe. Macht er nicht. Er macht's. Ihr könnt in den Filtereinstellungen nur nach Ladeleistung sortieren. Mhm. Mercedes Charger oder Ionity. Das war's.
Schade. Und was gab's noch? Und kostenlose Charger kannst du auswählen. Das haben wir gestern.
Total unnötig.
Die vier in Deutschland, die es da noch gibt, die darfst du dann auswählen.
Was hältst du von dieser Geschichte, dass man bei Mercedes diese Mercedes-eigenen Ladesäulen 15 Minuten vorher vor Ankunft reservieren kann?
Ich finde es gar nicht so dumm. Also ich finde, an denen ihren eigenen Ladesäulen, warum nicht?
Ja, aber was,
es wenn... Es ist halt, das Ding ist, die müssen es halt so machen, dass du nicht dann 15 Minuten das blockierst, sondern es muss halt am Display stehen, hey, wenn du jetzt entsperrst als anderer Fahrer, du kannst nur 15 Minuten laden.
Mhm.
Die Frage ist halt, ich meine, das ist ja nicht wie bei einem Audi Charging Hub, dass dann so ein Stempel aus dem Boden fährt und der Parkplatz ist auch frei, sondern die blockieren ja nur den Ladeanschluss. Das heißt, es kann trotzdem sein, dass du hinkommst und nicht laden kannst, weil jemand vor dir schon angesteckt hatte, hinkommt und da einfach steht, physisch. Das muss man halt sehen, wie sich das entwickelt.
Genau.
Aber ja, es ist halt so eine Spielerei. Ich glaube, dass das halt in diesem Premium-Segment, das ist, können wir gleich zum nächsten Thema kommen, das ist sowas wie das Wireless Charging bei Porsche. Das ist so ein Ding, das machst du jetzt mal, um nach außen zu zeigen, hey, E-Mobilität kann noch einfacher und unkomplizierter werden, aber Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das so viel bringt.
Ich weiß auch nicht, das ist dann eher so ein, hey Leute, wir können's, wir machen's, kostet aber auch 5.000 bis 7.000 Euro extra.
Ich glaube, in Summe, ja.
Ja, genau.
Aber ich verstehe, einen Punkt verstehe ich nicht, der kommt jetzt mit diesem Wireless Charging und du kannst es entweder direkt verbauen, weil dann brauchst du ein extra Modul im Auto, weil brauchst du die Platte am Boden und halt, dass dein Auto das auch kann. Und das Modul kostet, glaube ich, 2.000 Euro im Auto. Du kannst aber auch für 250 Euro dir die Vorbereitung kaufen, dass du dann irgendwann mal dieses Modul einbauen kannst.
Ja.
Und da denke ich mir, im Vertrieb bei Porsche, wieso verbaue ich dieses Modul nicht marktspezifisch, dort, wo du das Wireless Charging darfst, in jeden Porsche und halte mir vor, wieder auch Aftermarket, dass wenn irgendjemand mal irgendwann einen gebrauchten Cayenne kauft, der nicht darauf angewiesen ist zu schauen, hat er jetzt Wireless Charging oder nicht, nee, der kauft den und wenn er nur das verbaute Modul hat zum, ich kann es dann reinsetzen, dann geht er danach zum Porsche-Händler und verbaut für, weiß nicht, 3.500 Euro nochmal dieses Ding. Das ist mir echt ein Rätsel.
Es ist kein Mehrwert, es ist keine Revolution in meinen Augen.
Nee.
Eine Revolution wären diese, wie nennt man das, diese Wireless Charger, wenn die DC könnten. So bis zu 150 kW.
Ja, aber jetzt hast du ja jetzt schon 90% nur Wirkungsgrad. Das heißt, du verlierst ja jetzt schon bei jedem Ladevorgang 10%. Ja. Bei DC wäre das ja nochmal deutlich mehr.
Mega Ladeverlust, und genau.
Ich weiß gar nicht, dass die Frage, ob das nicht sogar im DC-Bereich läuft. Weil das ist ja nur mit 11 kW, aber das kann ja trotzdem sein, dass das Gleichstrom ist. Ich weiß es nicht. Das wäre die Frage. Also das, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher,
okay, ob
du da nochmal einen Mantel dazwischen hast oder nicht. Müsste man nochmal nachschauen. Auf jeden Fall kann man sich auf der IAA anschauen. Auch da nochmal der Hinweis.
Ja.
Die IAA ist ja noch diese Woche vielleicht hier kurz zwischengeschoben. Sowas kann man zum Beispiel auf dem Messestand auf der Messe anschauen. Aber ihr müsst ja nicht ein Messeticket kaufen, sondern ihr könnt auch auf der IAA
absolut an
sich einfach hinfahren und anschauen.
Mit der ganzen Familie, kommt zum Open Space, kommt in die Münchner
City. Und die Stände sehen richtig cool aus.
Ja.
Wir sind ja gestern schon,
ja, die
sind aktuell noch im Aufbau, wo wir das jetzt hier aufbauen.
Aber so, was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich Cupra am geilsten.
Ja, so geschwungene,
ja,
Cupra
so, mit diesen wie so Alien-mäßig, ne? Wie so ein Weltraum. Oh, ja. Ah, geil.
Richtig, ja, wir sind auch ausständig. Lucid hat einen Riesenstand, hätte ich nie gedacht.
Mhm.
Mercedes hat einen, den, manche muss man ein bisschen suchen. Manche Stände sind so ein bisschen in irgendwelchen Hinterhöfen drin.
BMW hat den schönsten Platz.
Ja, aber
am Opernplatz.
Ist ja auch zu Hause bei ihnen.
Ja, also
wenn die nicht,
die haben den schönsten Platz
hätten. Ja.
Krass. Nächstes Thema, nächstes Auto, ID Cross.
Yes.
Innenraum. Thema Innenraum haben ja alle gesagt bei Volkswagen. Und meine Überschrift war unter anderem, Volkswagen hat aus Fehlern gelernt. Mhm. Das haben sie.
Haben sie wirklich. Und sie haben einfach, das habe ich gestern Abend, ich war noch kurz auf einer Designveranstaltung, nachdem ich dann bei euch gegangen bin, weil ich einen Kumpel habe, der Autofotografie macht. Und in München war so eine Car-Design-Veranstaltung. Da war ich dann noch kurz. Und da war Andi Mint unter anderem auch.
Ja, der Andi.
VW. Und dem sein Pressesprecher hat dann gesagt, dass der, dass das Team, was diesen Innenraum und den ID.Cross entwickelt hat, ist das identische wie das, was quasi davor die ganzen Design-Eskapaden bei VW verzapft hat. Das ist exakt das gleiche Team, nur der Head of Design, also Andi Mint,
der Andi
ist neuer. Und der hat so viel frischen Wind in dieses Unternehmen gebracht, der hat einfach das einmal auf links gekrempelt.
Andi Mint, Chefdesigner, bei meinem ID Polo Video und bei meinem ID Cross Video war er so nett und stand vor der Kamera und hat uns die Autos komplett von A bis Z, zumindest was Design angeht, außen innen erklärt. Und
er ist ultra
sympathisch. So ein sympathischer Mann. Er brennt für die Sache. Ich war so dankbar, ihn an dem Tag dabei gehabt zu haben. Andi, Riesendank an dieser Stelle.
Ich hatte auch das Vergnügen, dass er auch mir das quasi vor meinem Video alles erklärt hat. Und man merkt wirklich, wie viel wirklich Passion da reingeflossen
ja,
ist. Dieses
ja,
VW zurück ja. zu der eigenen DNA zu bringen.
Haptische Knöpfe am Lenker. Ja. Kein Klavierlack. 4 Fensterheber bei Volkswagen wieder. 4 Fensterheber. Halleluja. Okay, und was noch?
Stoffverkleidung statt genau. Hier, das ist genau. mir nicht weich genug, genau. sondern einfach schönen Stoff ja. im Innenraum.
Ja.
Ein Display mit darunter liegenden haptischen Tasten. Trotzdem eine Ablagefläche, wo genau. du deinen Finger hinlegen kannst, um das Display
Kein zu Mäusekino wie beim ID3 am Lenkrad, sondern ein großes. Richtiges Display mit fließendem Design. Also hier an... Animation, also die Software wird nochmal neu.
Ja. Ja. Aber dann bei mir Leute geschrieben, ja, da zeigen sie ein neues Auto und die Software ruckelt schon wieder. Oh. Ey Leute, das, was wir zeigen konnten, war ein absoluter Prototyp. Das hatte nichts mit Serienstand zu tun, gerade was Interieur angeht. Aber du kannst niemandem recht machen.
Nein, kannst du nicht. Auf jeden Fall, ich find's super. Einen riesen Daumen nach oben dafür an Volkswagen. Und wir konnten gestern noch einen Blick erhaschen zum Cupra Raval.
Da schlägt Tarek's Herz für. Erzähl mal.
Nein, nicht. Ich kann da nichts erzählen. Ich habe ihn live gar nicht gesehen. Nas war nämlich dabei. Und als ich während bei Mercedes am Drehen war. Und die haben den einmal so gezeigt. Ich glaube, gefühlt 30 Sekunden.
Stand, und schlups, kurz schlups, war der wieder weg. Der stand kurz auf der Bühne, da haben sie was zu gesagt und dann ist er wieder gefahren.
Weg. Und dann war er weg, war er.
Und genauso auch der Skoda Epic.
Epic,
ja. Beide nur ganz kurz dargestellt. Und von den Bildern und von den Aufnahmen, die ich jetzt gesehen habe, der Raval wirkt höher als der Polo. Das wirkt fast, als wäre es eher das ID Cross Pardon.
Meinst
gar
du?
Nicht. Ich war mir nicht ganz sicher, als ich die Bilder da gesehen habe.
Ich hoffe, wir werden den beim Open Space sehen können. Den Raval. Ja. Dann packe ich das in mein IAA-Video rein. Übrigens, mein IAA-Video mit Nas, unser Roadtrip, die ist auch schon gelaufen.
Ist auch schon online.
Ja, die geht am Mittwoch online. Und da seht ihr, wie wir von Köln bis nach München fahren, Hotelroom-Tour. Und wir zeigen euch die wichtigsten Aussteller, Hersteller, Fahrzeuge. Alles, was ihr in der Münchner Innenstadt geboten bekommt an, sag schnell,
neue Fahrzeuge.
Konzept-Cars, ja. neue Fahrzeuge. Also,
man kann wahrscheinlich nicht an jedes ran, das muss man, also gerade so Concept-Cars, die werden irgendwo hinter einer Absperrung sein, aber man kann sich in sehr viele Serienautos reinsetzen. Und das war für mich als Kind immer der Aspekt der IAA. Und man kann auch Probefahrt machen. Es gibt an fast jedem Stand, gibt's Probefahrtangebote. Es gibt auch eine IAA-App, glaube ich, wo man dann nochmal nachschauen kann, welcher Hersteller gibt Probefahrten. Und das war für mich immer das Highlight als Kind, selbst als ich noch nicht selber fahren konnte. Einfach zur IAA, in die Autos reinsetzen und dann mit meinem Papa Probefahrt machen.
War mega cool. Und ich mache mal jetzt so eine kleine Zeitreise, obwohl ich es bis jetzt nicht getan habe. Aber wir sind den CLA gefahren mit Nas. Wir haben eine kleine Spritztour gedreht, knappe Stunde mit dem Auto. Also schaut euch das Video an.
Du musst dich jetzt rechts einordnen. Nur, dass ich hier meinen Aufgaben als Navigationssprecher nachkomme.
Du hast das Navigationssystem stumm geschaltet und ich wäre schnurstracks weiter geradeaus
gefahren. Irgendwann haben wir mal, als wir hier die Rallye gemacht haben, da haben Leute danach geschrieben, es war ein bisschen nervig mit den ganzen Sprachansagen vom Navi oder von mir, als ich immer gesagt habe, jetzt rechts und links. Deswegen
ich kann nicht. Ich kann nicht ohne Navi-Stimme fahren. Ich verfahre mich original immer.
Fährst du doch mich.
Ja, genau.
Aber bei Volkswagen, du warst ja leider nicht auf dem Stand, aber die haben auch den Scout hingestellt.
Das Erzähl
ist ja
mal.
Dieses riesen SUV, was die in den USA bringen. Früher gab es das schon mal. Scout als Marke auch. Und die bringen das jetzt zurück als Pickup, aber rein elektrisch und mit schönen Retro-Anleihen. Und vor allem, was ich sehr cool finde, das sieht fast aus wie so ein Rivian. So ein bisschen so, man geht wieder in die Natur raus. Man hat da
aber
ein bisschen
kommt ihr auch in Deutschland?
Nein. Das war ja einfach Volkswagen Group International Veranstaltung. Die haben gezeigt, was sie international so machen. Mhm. Deswegen war auch der Scout da. Die haben auch den neuen Turbo S 911 vorgestellt.
Audi Concept C.
Audi Concept C stand da.
Genau.
Ich wäre so gespannt. Du musst unbedingt auf der Audi-Stand. Oder wir sind ja heute auf der Messe. Da steht der ja nochmal irgendwo. Mhm. Ich bin so gespannt auf dein Feedback, weil Nass fand den schlimm jetzt. In echt. Und der hat gemeint, auf den Bildern hat er ihr gefallen und dann in echt nicht mehr.
Verstehe ich nicht. Muss ich mal gucken.
Und die haben vor Ort auch das Verdeck auf und zu gemacht. Da konnte man schauen, wie das funktioniert.
Also, ich bin ja ganz ehrlich. Die Schokoladenseite von dem Fahrzeug, für mich das Heck. Und natürlich die Seitenansicht, wenn das Verdeck vor allen Dingen auf und zu geht. Mit der Nase, mit dem Grill, da könnte oder sollte Audi nochmal nachjustieren.
Ja, das ist ja auch nur, das ist ja eine Designstudie, die ja auch zeigen soll, wo Audi allgemein Design ist.
Aber ansonsten bitte das Lenkrad beibehalten, bitte das Heck, die Grundform, die Idee beibehalten. Bitte.
So. Nächste Studie, Tarek?
Nächste, was war?
Du kannst entweder dein mit Cupra weitermachen oder wir reden über Hyundai.
Okay.
Heben wir Hyundai auf? Ach, erst Cupra.
Lass uns mit Cupra beginnen. Leute, ich habe den Cupra Tindaya schon im Pre-Slot filmen dürfen und das Video ist gelaufen. Cupra wird anscheinend, was die Antriebstechnik angeht, zusätzlich zur Elektromobilität einen anderen Weg einschlagen. Und zwar werden die, wie bei Tindaya, wie ich es euch schon vorgestellt habe, einen REEV einbauen. REEV-Antrieb bedeutet, wir haben einen 1,5 Liter TSI-Verbrenner irgendwo im Auto eingebaut, der als Generator dient.
Irgendwo, der wird schon vorne sitzen, oder?
Ja, ja, vorne. Also nicht unterm Beifahrer sitzen,
das ist schon klar.
Und der dient als Generator. Du fährst weiterhin elektrisch. Das ist eigentlich so wie die DMI-Technologie von BYD. Und über die DMI-Technologie von BYD ist nicht das Gleiche.
Ich glaube nicht, weil der Range Extender ist ja wirklich nur, um den anzutreiben. Und beim
DMI bei Cupra,
fährst du ja auch Verbrenner.
Genau, also bei DMI kannst du parallel schalten oder seriell schalten, ne? Serienschaltung ja, genau. Machen. Ja. Elektromotor, Verbrenner oder so. Bei Cupra haben die aber noch nicht so viele Infos rausgehauen. Mhm. Ne?
Fakt ja, ist, der klassische Range Extender ist ja wirklich nur, um die Batterie zu laden. Das ist ja, also, wenn die es genau. als Range Extender erklären, dann ist die Grundidee eigentlich, gab es auch früher mal beim i3,
genau.
bei BMW,
genau.
dann konntest du einfach mit diesem Motor im effizientesten Bereich des Motors, also im optimalen Drehbereich,
genau.
hast du die Batterie geladen.
Aber bei Tindaya, bei Cupra ist es noch nicht 100%.
Aber der wesentliche Unterschied von der DMI-Technik von BYD und dem Cupra ist, oder der REEV-Technik, der Verbrennungsmotor im BYD kann auch fahren.
Naja,
und er genau. schaltet nicht nur seine Leistung auf den Elektromotor und dann an die Antriebsachse, sondern wirklich der Motor, der Verbrennungsmotor treibt auch das Auto an. Und das
auf passiert Wunsch.
Halt. Ja,
und,
genau, aber er kann
nur,
oder halt, wenn du keinen Akku mehr hast.
Genau.
Und das macht aber der Range Extender nie. Weil die Definition von dem Range Extender ist, dass du wirklich nur, wie der genau. Name sagt, die Reichweite erweiterst. Und deswegen wird er nie die antreibende Achse sein.
Aber nochmal, wir wissen nicht, ob der Tindaya welches Modell die das haben wird.
Ja, aber wenn sie es als REEV kommunizieren, weißt du, das ist ja, ich habe jetzt Pressetext noch nicht gelesen, da wird man dann sehen, wie sie es jetzt
haben. Höchstwahrscheinlich, wenn die es als REEV kommunizieren, ja. so haben die es auch gemacht, also REEV.
Ja. Ja.
Fakt ist, das Design war natürlich ein Raumschiff. Ich konnte den Chefdesigner auch vor die Kamera jagen, der Jorge. Unser spanischer Chefdesigner von Cupra, super sympathischer Kerl, wirklich, hat uns kurz das Auto erklärt. Ich mit meinem super geilen Englisch habe alles aus ihm rausgequetscht. Nein, also schaut euch das Video an. Es wird sich lohnen und ich bin so gespannt, was ihr zum Thema Design sagt. Denn der Jorge hat's gesagt, viele Designelemente, das wird Cupra nochmal übernehmen. Denn schaut euch mal, ich zeige euch parallel nochmal im Video einen Tavascan, was draußen stand, damit uns dann in dem Moment nur bewusst wird, wie viele Parallelen es dazu gibt. Ja? Und beim Tindaya, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, mit knapp 500 PS. Es basiert auf der SSP-Plattform und auf dieser Plattform wird es dann ein vollelektrisches Modell geben und in Zukunft ein REEV.
Und um danach anzuknüpfen, gerade wegen dem Seal, ich bin ja mit dem Seal unterwegs gewesen.
Ich auch.
Und ab 25% hat er bei mir nicht mehr rein genau. elektrischen Modus zugelassen.
Dazu muss ich noch sagen, Jonas, ich habe das auch thematisiert. Das Auto macht das erstens, um die Lebenszeit der Batterie zu schützen. Die wollen verhindern.
Nein, hör auf.
Moment.
Nee, da können wir gar nicht anfangen.
Doch. Ach. Die wollen verhindern, dass du den auf null fährst. Und ich habe den ja bis 21% runtergefahren. Er fährt ja noch runter.
Ja, aber das macht keinen Sinn. Also, die haben da eine BYD Blade Batterie drin mit LFP-Akku.
Pass
also,
auf.
Wenn du die nicht immer mal auf wenigstens 5-6%
fahren kannst. Ich bin heute bei BYD.
Ja.
Und ich werde extra diese Technologie nochmal aufnehmen. Und ich werde dieses Thema nochmal explizit thematisieren.
Und das musst du auch, weil in meiner, also für mich macht ja ein Plugin nur Sinn, auch im Gesamtkonzept für eigentlich alle, wenn du urban viel auch rein elektrisch fährst. Mhm. Weil dieses, wir machen dann Plug-in und du fährst immer kombiniert, funktioniert nicht, weil die Leute, die weite Strecken fahren, die werden immer mehr auch Verbrenner fahren müssen, als der Akku dieses Gesamtkonzept abdecken kann. Und dann ist halt das Problem, wenn du im Alltag aus deinen, den geht's ja mit 10 und mit 20 Kilowattstunden, wenn du aus einem 10 Kilowattstunden Akku nur 75% im Alltag nutzen darfst, dann fährst du 7,5 Kilowattstunden Akku.
Weißt du warum? Ich bin mit 26% von der Autobahn runter.
Ja.
Pass auf. Und dann war ich in der City unterwegs. Er fährt weiterhin elektrisch, auch unter 25%. der Verbrennungsmotor hat nur dann dazu geschaltet, wenn ich Vollgas gegeben habe.
Der war bei mir ab 25 ist der immer, du konntest oben einsehen, ob er EV oder HEV.
Ja, genau.
Immer den HEV-Modus.
HEV hat. Bei mir auch.
Naja, aber das bedeutet aber, dass der Motor auch teilweise trotzdem läuft.
Und nein, den hörst du aber dann. Wenn er läuft, hörst du den. Ich bin beim Ampelverkehr, Stop and Go, ganz normal in der City, voll elektrisch konnte ich noch unterwegs sein.
Okay, war bei mir.
Deswegen nicht. Ist er auch runter bis zu 22-21%.
Okay, weil bei und mir ist er dauerhaft dann nur noch mit Verbrenner gefahren und selbst wenn der nur, du hast die Drehzahl dann gesehen, nur leicht gedreht hat, um quasi.
Interessant, aber warst du in der City unterwegs?
Ja.
Okay, interessant.
Und was ich halt nicht, das Problem ist, ich habe ja kein Problem, dass der Akku dann geladen wird oder dass du die Range Extender Technologie nutzt. Das Problem ist halt für mich, wenn ich einen Plugin habe, dann will ich ja, vielleicht weil ich mich noch nicht ganz auf Elektromobilität committe. Wir haben ja schon mal gesagt, Plug-in lohnt sich nur, wenn du zu Hause laden kannst oder wenn du einen Ladeplatz hast, wo du immer hinfahren kannst.
Oder wenn du DC-Ladeanschluss hast. Das ist
ja,
für mich,
aber das ist ja,
da kann
aber
man
das
auch ist ja einen auch, Plug-in fahren, wenn man zu Hause nicht laden kann.
Aber das bedingt ja auch einen fixen Ladepunkt, wo du hin kannst. Weil wenn du jetzt anfängst und du fährst dann irgendwo extra hin, nur um dann zu laden, dann macht das keinen Sinn, weil da hat keiner Bock drauf. Das heißt, du brauchst dann deinen Supermarkt, wo du immer laden kannst.
Genau.
Aber wenn du das machst, dann willst du ja eigentlich ab dem Moment, wo du geladen hast, rein elektrisch fahren. Und viele wollen einen Plug-in, weil sie sagen, hey, ich habe zu Hause PV auf dem Dach, habe aber noch keinen Bock auf Elektro. Ich gehe diesen Zwischenschritt um zumindest meine PV-Leistung. Und dann macht es halt keinen Sinn, wenn ich dann nur 75% des Akkus nutzen kann.
Nein,
es macht dann keinen
Widerspruch.
Sinn.
Widerspruch, warum? Der DMI bietet dir ja weiterhin das elektrische Fahrgefühl. Das Auto fährt weiterhin elektrisch.
Aber ich fahre es nicht nur fürs Gefühl. Ich fahre es nicht nur fürs Gefühl. Ich fahre darin Plug-in auch, weil ich 100% von meinem Akku rein elektrisch mit meiner PV-Anlage
nutzen kann. Da gebe ich dir recht. Also 25% Begrenzung finde ich auch ein bisschen zu vorsichtig.
Und die Frage, auch ist mit ja, 10 die Frage ist ja, wir sind ja die 10 Kilowattstunden-Variante nicht gefahren. Ist es überhaupt
das lohnt sich gar nicht.
Nein, die Frage ist ja, ist es nur 25% oder ist es Kilowattstunden basiert? Und dann kommt ihr auf einmal beim 10 Kilowattstunden-Variante, kommt ihr bei 50%. Wissen wir es?
Nee, wissen wir nicht. Ja, aber den würde ich eh nicht empfehlen. Wenn, dann würde ich die 20 Kilowattstunden-Variante nehmen.
Ja, aber das ist.
Im Prinzip ist das aber ein tolles System für alle, die wirklich Langstrecke unterwegs sind, die viel unterwegs sind. Die, also mit diesem Auto oder mit dieser Reef-Technik zusätzlich kann man echt viel elektrisch unterwegs sein.
Was man sagen muss, und das ist vielleicht jetzt hier auch ein bisschen plakativ, aber ich hatte einen Kommentar, der hat mich so ein bisschen wach gemacht, was dieses BYD-Setz jetzt mehr auf Plugins angeht. Da hat einer auch geschrieben, ey, ganz ehrlich, die setzen das jetzt nur auf Plugins, weil sie damit Steuern umgehen wollen und Zölle. Und es ist halt faktisch
das
so, und da
Fakt.
Muss man sich
natürlich,
wirklich, und das muss man auch ganz klar mal natürlich. Ansprechen.
Aber das ist ja nicht so, dass die uns eine Schrotttechnik hinstellen
nein,
dafür.
Gar nicht. Aber
BYD
sagt
was ja, sehr sinnvoll ist.
Aber BYD sagt ja bewusst, sie wollen jetzt hier mehr Plugins verbauen, damit sie in jedem Segment einen Plugin und ein Elektro haben, quasi.
Genau.
Das was ist sie das aber Ziel. Eigentlich damit sagen ist, sie verkaufen zu wenig Elektro, weil die Elektro so teuer sind durch die Zölle, also bringen sie jetzt ihre Plugins rüber, um die zu verkaufen.
Finanziell gesehen für ein Unternehmen, was finanziell denken muss, ist das ein logischer Schritt.
Natürlich.
Guck mal Porsche,
aber
guck mal Audi, guck mal die anderen Hersteller,
die
bauen weiterhin Verbrenner.
Ich weiß, aber die stellen sich auf jede Veranstaltung mit diesem 1-Grad-Ziel und jetzt bringen sie so mir nichts, dir nichts, einfach die Plugins rüber und damit erreichst du halt kein 1-Grad-Ziel, weil du trotzdem noch genügend Leute hast, die damit halt überwiegend nur im Verbrenner fahren. Mhm. Und klar, wenn dann der Stil mit einem, muss jetzt raus, mit einem vernünftigen Akku oder mit einem vernünftigen Kofferraum und so ab 40.000 Euro zu haben sein wird, natürlich ist das ein attraktiver Preis und viele gucken dann, aber ich weiß nicht, also das ist mir so ein bisschen...
Naja, guck mal, ein vergleichbar ausgestatteter Passat E-Hybrid, der kostet laut Liste 13.000 Euro mehr.
Voll.
Das ist ja. Wobei, man muss natürlich auch sagen, dass der Seal 6 DMI in China weniger als halb so viel kostet.
Ja,
als natürlich. In Europa. Das ist auch krass, ne?
Aber das, also, ja, deswegen, ich bin das ein bisschen zwiegespalten. Klar, der DMI, der hat einen guten Eindruck gemacht und der hat sich auch wirklich gut fahren lassen, gerade weil er halt dieses immer elektrische Fahrgefühl hat, ohne Frage. Aber
guck mal, Jonas, wir müssen uns bewusst werden, es leben über 80 Millionen Menschen in Deutschland. Du und ich, wir sind so 100% überzeugt von der E-Mobilität. Ich kann zu Hause nicht laden. Für mich ist das E-Autofahren momentan teurer, als einen Verbrenner zu fahren. Aber ich fahre trotzdem weiter elektrisch, weil ich dazu stehe. Mhm. Ja, uns muss man nicht mehr überzeugen. Wir machen das einfach mit Leib und Seele. Aber immer nicht von uns aus auf andere ausschließen, denn es gibt so viele, die halten am Verbrenner fest und für die ist die E-Mobilität eine aufgezwungene politische Sache. Da kommt dieser Hass hoch und dann diese Ängste, die geschürt werden und diese Vorurteile und diese Ahnungslosigkeit und natürlich plus ein großes Manko der E-Mobilität, dieser ganze Ladetarif-Wirrwarr, ja, was die Leute erstmal hier Suppe macht im Gehirn, ja, kann ich auch verstehen.
Aber, nee, du musst gerade bleiben.
Gerade. Und Moment, lass mich noch bitte kurz zu Ende bringen. Deswegen finde ich, egal welcher Hersteller, dass diese halbelektrischen Sachen wie Plug-ins oder Reeves oder DMIs viele abholen wird und diesen Schritt ebnen wird in die E-Mobilität. Das wird nur das Ganze halt in die Länge ziehen.
Und da muss ich dir voll widersprechen.
Ja, mach.
Weil gerade dieser Kostenaspekt.
Ja.
Jemand, der jetzt nicht auf Elektro umsteigt, weil ihm Elektro zu teuer ist, der wird einen Teufel tun, um auf ein Plug-in umzusteigen, weil der Plug-in im Alltag noch teurer ist.
Findest du?
Na klar, du hast ja eine, guck mal, der Seal, mit dem ich gefahren bin, der hatte dann einen rein elektrischen Verbrauch von 15 Kilowattstunden, wie ein normales Elektroauto. Dann hast du aber ganz oft, letztens auch, als wir den, was hatten wir da, Passat im Test. So, wenn du den Passat oder den Leon, dann hast du einen kombinierten Verbrauch von 16 Kilowattstunden plus 4 Liter.
Ja, aber kostet viel weniger als ein vollelektrisches Auto. Moment, aber der Listenpreis ist weniger.
Ist egal, im Leasing kostet gleich.
Ja, nee. Hey, Leasingangebot. Wir können mit Leasingangeboten von 299 Euro rechnen.
Für den Seal?
Ja.
Ja, aber wir müssen jetzt 1:1 vergleichen. So, wenn du jetzt den Leon nimmst als Plugin und den Cupra Born als Elektro, dann sind die vom Leasing ähnlich.
So, Tarek, schon hinter der Kamera genutzt.
Überhitzt, aber der läuft
bei
schon.
Bei hitzigen Diskussionen.
Nein, was ich noch sagen wollte, ich finde halt, dass wenn du den Stromverbrauch und den Benzinverbrauch dann kombinierst, dann bist du halt im Alltag teurer. Und klar hast du Leute, die vielleicht mal laden, aber dann hast du halt eher die dann sagen, ah nee, dann fahre ich halt nur noch Benziner. Und dann ist das ganze Plug-in-Thema auch weg. Dann ist eher ein MHEV sinnvoll, wie es zum Beispiel beim Frontera der Fall ist, wo der Frontera als Elektroauto ein kompletter Reinfall ist. Ja. Und du lieber sagen kannst, ey, dann nimm den Mildhybrid, weil du dann ansatzweise guten Verbrauch hast.
Ja, aber nee. Das ist nicht Sinn der Sache mit einem also Mildhybrid, der fährt hier kaum elektrisch, nur leicht beim Anfahren.
Der Segel so ein bisschen.
Oder beim Segel. Aber das ist kein Elektroauto-Fahrgefühl. Das bietet dir nur, das können dir die Plugins oder Reeves bieten. Du denkst, du fährst ein vollelektrisches Auto.
Ich weiß, mir geht es ja aber nur darum, du hast ja gerade gesagt, du denkst, dass der Plugin den Weg ebnet. Ich denke halt, dass die Leute, die heute nicht umsteigen wollen, die keinen Bock auf...
Lass uns mal 2 Jahre warten.
Und dann werden wir sehen, wo wir sind.
Aber ich finde es gut, dass wir anderer Meinung sind.
Voll.
Das finde ich so geil.
Macht es auch für euch.
Ich liebe dich trotzdem.
Ich dich auch.
Sollen wir das jetzt?
Und nicht nur, weil du mich hier gerade nicht...
Jonas.
Gerade. Oh,
was sagt der Navi?
Gerade.
So. Aber hör mal.
Nichts sagt das Navi.
Guck mal, hier ist eine Aral, da hol ich mir gleich Kaffee. Was ich sagen wollte, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, würde ich auch sagen. War eine gute Folge. Wir haben nicht über den Hyundai gequatscht. Komm, noch ganz kurz. Hyundai Concept 3. Und ich hab im Video nicht dran gedacht. Es wird ja wahrscheinlich der Ioniq 3 sein. Die werden ja so nennen. Und ich habe überall war eine 3. Überall war in diesem ganzen Ding war eine 3.
Natürlich.
In diesem ganzen scheiß Studio war überall 3 und so. Also, ja, das ist jetzt das Concept 3 und das wird der erste Ioniq, also in der Ioniq-Linie. Aber dass wir da Ioniq 3 sagen, kommt keiner drauf. Ich werde jetzt meinen Titel Ioniq 3 nennen, nur dass du schon mal gehört hast.
Okay.
Und ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen. Aber der Ioniq 3 als Konzept wurde gezeigt.
Okay.
Wie fandst du den?
Ich fand den sogar im ersten Blick, wegen der Farbe vielleicht auch, hat er mich an mein EV6 erinnert. Auch formmäßig, genau. Die Motorhaube und dann dieses muskulöse, aber trotzdem ab der B-Säule, so Richtung C-Säule, richtig muskulös, ein Hot Hatch.
Ja.
Und so, was hast du gesagt? Honda Civic?
Honda Civic hatte ich direkt im Kopf und natürlich auch EV6.
Ja,
und
genau.
Was ich noch sagen wollte, ich verstehe nicht ganz, so sie haben ja diese Ioniq-Linie und dann gibt es ja den Insta aktuell. Das ist ja das, was Hyundai hat. Ich hätte an Hyundais Stelle Ioniq für Performance E-Autos gemacht und hätte das auf 800 Volt gelassen. Jetzt fangen sie nämlich an, dass es wie bei Kia wird, dass du dann nicht mehr weißt, welches Auto hat welche Technik. Und da hätte ich an Hyundais Stelle gesagt, die kleineren Autos, die benennen wir irgendwie. Es gibt ja ein Insta, da machen wir halt noch irgendein Auto, was einen wilden neuen Namen kriegt. Und wir behalten aber Ioniq als Label für die Premium-Elektro oder halt die höheren angesiedelten, aber machen sie nicht. Der wird auf der EGMP stehen mit 400 Volt, wird wahrscheinlich in Richtung EV3 laufen, technisch.
Oder EV4.
Nur halt kürzer, glaube ich. Ne?
Ja,
4,10 Meter.
Kürzer, ja. Genau. Also, Innenraum war natürlich alles Show, aber der Christopher von Hyundai, der hat ja gesagt, von außen 85%. Und das serienfertige Auto steht schon.
Und ey, der kommt nächstes Jahr.
Der wird kommt schon.
Früher vorgestellt und er hat gesagt, ab dem Moment, wo das Video live geht, in einem Jahr steht er beim Händler.
Beim Händler. Und ich finde es gut, dass Hyundai hat das Auto schon entwickelt. Also serienmäßig steht er schon fertig.
Wir zeigen nur ein Konzept, damit du halt schon mal ein Gefühl dafür kriegst, aber nicht so, wir zeigen Konzepten, an dem entwickeln wir gerade in die Richtung, sondern nein, das ist ein Konzept und das ist dann wirklich auch da.
Ich finde es spannend, ich finde optisch cool. Ich fand das Auto richtig cool und so ein bisschen ungewöhnlich.
Ganz ehrlich, der hat außen gelbe Fenster, der hat klare Anbauteile. Nein, aber der klare Anbauteile, wo du erkennst, die gibt es nicht. Und dann sind es 85% Serie. Das heißt, die Karosse ist eigentlich so.
Fast.
Du musst jetzt hier links. Ja. Die Karosse ist eigentlich so fix. Ja.
Nur die Felgen, halt Fenster und ja. Innenraum wird komplett voll. Anders.
Okay. Vielen Dank euch fürs Zuhören und Sehen.
Bis nächste Woche und uns erwartet jetzt ein ja, leicht stressiger Tag hier in München. Jonas holt sein Auto. Was holst du ab?
Ein iX X12 60.
Cooles Auto. Fährt sich wunderbar.
Zwei Wochen
freut bis auf die Ladeleistung, alles tippitoppi. Ja. Preis muss man natürlich gucken. Wir reden über einen BMW.
Vor allem einen großen, sehr großen BMW.
Bis nächste Woche.
Ciao. Ciao.